Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Gloria. Am Mikrofon ist
Andrea Marti.
Immer wieder hört man von Divine Renovation. Man fragt sich dann, was dahinter steckt. Und das heutige Thema ist genau dieser Inhalt. Und wir sind im Gespräch mit Pfarrer Dekan Bernhard Hesse, dem Experten für ewige Anbetung im Allgäu. Und wir freuen uns auf seine Ausführungen. Guten Tag, Pfarrer Bernhard Hesse.
Grüß Gott, liebe Frau Marti, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Gloria.
Pfarrer Bernhard Hesse, was heißt denn überhaupt Divine Renovation?
Der Begriff selber, ja, das kann man ja einfach aus dem Englischen übersetzen, göttliche Erneuerung, ist natürlich etwas tiefer zu verstehen. Es ist einfach ein Erneuerungsweg, den eine Pfarrgemeinde in Kanada vor jetzt schon 10 Jahren gut eingeschlagen hat, zusammen mit ihrem damaligen Pfarrer, Pfarrer James Mellon, der so geprägt von einer Sehnsucht, dass es doch möglich sein muss, dass auch eine katholische Pfarrgemeinde wieder wächst, wieder lebendig werden kann und nicht nur irgendwie mehr und mehr einen Niedergang erlebt, sich eben die Frage gestellt hat, wie möchte Gott seine Kirche erneuern? Und dieses Wort Divine Renovation wird im Deutschen bei dem Buch von James Mellon auch schön übersetzt. Ich fand der Buchtitel ist vielleicht die beste Übersetzung des Inhalts, was damit gemeint ist. Wenn Sie das Buch im Deutschen kaufen, dann heißt der Haupttitel, wenn Gott sein Haus saniert. Und das ist genau eine wichtige Wendung, dass wir uns in Divine Renovation sehr stark fragen, wie Gott seine Kirche erneuern will. Nicht so sehr, wie wir Menschen das wollen. Wir sind manchmal so Macher, jetzt machen wir das, jetzt machen wir jenes, wird schon was dabei rauskommen. Hier wird eher die Frage gestellt, wie vielleicht Gott sich die Erneuerung der Kirche vorstellt. Und das hat wiederum eben dann auch sehr viel mit Gott selbst zu tun, mit meiner Gottesbeziehung, mit dem Gebet, mit einer Auseinandersetzung, mit dem Neuen Testament, mit einfach ein spiritueller Ansatz.
Mhm. Hierzu braucht es ja auch Strukturen, Organisationen etc. Inwiefern werden denn diese angepasst? Oder müssen sie überhaupt angepasst werden?
Zunächst einmal ist bei Divine Renovation an eine ganz normale katholische Pfarrgemeinde gedacht. Also die Struktur, die unsere Kirche weltweit prägt, sie ist eben in Pfarreien aufgegliedert und in Diözesen, wird da voll und ganz integriert. Gleichzeitig ist natürlich bei der Erneuerung, auch bei dieser Frage, wie Gott sein Haus saniert, natürlich die Frage, ob die Strukturen, die unsere Pfarrgemeinden auch im Einzelnen dann nochmal haben, intern auch haben, ob die diesem Weg der Erneuerung wirklich dienlich sind. Und deswegen gibt es durchaus auch dann Veränderungen in den Strukturen. Es spielt zunächst schon mal eine wichtige Rolle, dass im Kern die Sehnsucht steht, dass Gläubige in eine innige Jüngerschaft, in eine Jesusbeziehung kommen und dass dann jene, die auch für den Glauben brennen, sich eben in einer Pfarrei engagieren. Es gibt dann eben auch Teams, die gebildet werden. Im Kern spricht man von einem Senior Leadership Team und einem Leadership Team. Also die Begriffe sind jetzt englisch genommen, man könnte sie natürlich übersetzen, aber im Deutschen klingt das nochmal etwas merkwürdig dann. Aber es geht darum, dass diese Teams, die die Erneuerung dann auch begleiten, die versuchen, den Weg der Erneuerung in einer Pfarrei zu gehen, dass die eben auch durchaus neu gebildet werden. Manchmal kann man sie auch mit den klassischen Strukturen verbinden, aber es braucht durchaus auch eine gewisse Offenheit für neue Wege.
Mhm. Wie sieht das in Bezug auf die Führung aus, also das Leadership?
Also entscheidend ist natürlich auch hier der Priester, der Pfarrer. Es ist innerhalb unserer Strukturen, unserer Kirche, eine katholische Gemeinde, definiert sich eben auch, oder eine Pfarrei, dass sie von einem Priester begleitet wird. Aber was eben sehr wichtig ist in dieser Geschichte, dass auch der Priester bereit ist, sich in diesen Erneuerungsprozess, in diese Jesusbeziehung sehr stark hineinzubegeben, dass er selber weiß, dass Gott ihn gerufen hat zu dienen. Also es geht auch um einen auch das ist ein Stichwort Servant Leadership bei Divine Innovation, dass man sich nicht so sehr als den Macher versteht, sondern eher einen, der auch den Gläubigen hilft, ihre Charismen zu entdecken und einzubringen. Im Kern, eines der Schlagworte bei Divine Innovation ist ja, dass man aus Konsumenten Jünger macht. Also die Idee dahinter ist, dass eine Pfarrgemeinde und Gläubige, die sie bisher eher versorgen haben lassen mit Sakramenten, mit Angeboten einer Pfarrei, dass die mehr und mehr auch zu den Trägern dieser Erneuerung selber werden und ihre eigene Berufung erkennen. Und der Priester in der Leiterschaft und auch mit anderen zusammen, nicht nur er ist der Leiter, der Leader, soll dann eben auch schauen, dass das gut koordiniert wird und dass es zu einem lebendigen Leib, zu einem Ganzen wird. Das ist ein geistlicher Prozess, der eben sehr viel auch mit Gebet und Sie haben vorher schon erwähnt, ich bin auch viel mit ewiger Anbetung verbunden, bei uns auch in Kempten. Es ist sehr eng auch mit der eucharistischen Anbetung verbunden.
Wie können Kirchgemeinden in unserer Zeit, in der westlichen übersättigten Welt, die Menschen überhaupt noch mit dem Evangelium erreichen?
Zunächst mal geht auch Divine Innovation davon aus, dass das Evangelium immer interessant ist, dass der Mensch mehr oder weniger von Natur aus religiös ist, auf der Suche ist, nach Antworten sucht. Wenn er sie in der Kirche nicht findet, dann sucht er sie woanders. Deswegen ist eher die Frage, wie wir die gute Botschaft, die Jesus uns schenkt, neu auch den Menschen unserer Zeit anbieten. Dafür verwendet Divine Innovation und andere Erneuerungsbewegungen in unserer Kirche und auch jenseits der Strukturen unserer Kirche einige Werkzeuge. Eines der wichtigsten Werkzeuge bei Divine Innovation ist Alpha, also die Alpha-Kurse. In der Schweiz heißen sie Alpha-Life-Kurse, die eigentlich Evangelisationskurse sind oder Angebote für Menschen, die auf der Suche sind und die von Gläubigen gehalten werden. Diese Alpha-Kurse sind weltweit sehr, sehr fruchtbar. Jenseits aller Konfessionsgrenzen. Es gibt bereits Millionen von Menschen, die Alpha-Kurse erlebt haben. Man zählt, glaube ich, momentan schon mindestens 30 Millionen Teilnehmer in den vergangenen Jahren. Und auch aktuell finden Tausende solcher Kurse statt, inzwischen auch Corona-bedingt online. Sie können jederzeit im Internet unter Alpha Life eben nach Online-Kursen suchen. Das Entscheidende dabei ist, dass man Menschen mit den wesentlichen Grundfundamenten des Glaubens in Berührung bringt, die dann interessanterweise auch für uns Katholiken gemeinchristlich sind. Also es geht im Kern dabei, erst einmal Menschen zu helfen, zu entdecken, wer ist überhaupt Jesus? Warum stirbt Jesus am Kreuz? Wie können wir in der Bibel lesen? Wie können wir beten? Wie können wir dem Bösen widerstehen? Wer ist der Heilige Geist? Heilt Gott heute noch? Das sind viele so Fragen, die bei Alpha-Kursen eine Rolle spielen. Das sind genau 15 Einheiten, 15 solche Kernfragen, die im Wesentlichen auf die Sinnfrage des Menschen antworten wollen. Und ich glaube, dass man über diese Wege, und es gibt noch andere, aber das ist bei Divine Innovation eben eines der Hauptwerkzeuge, da sehr wohl wieder offene Ohren gefunden werden. Zusätzlich spielt eine Kultur eine Rolle. Das ist auch ein wichtiger Begriff bei der Erneuerung. Es geht darum, dass unsere Pfarrgemeinden wieder lernen, zum Beispiel eine echte Willkommenskultur zu entwerfen. Nicht so sehr auf die konzentriert sind, die sowieso schon da sind. Also nicht so Art ein Clubdenken, also wir kümmern uns um unsere Mitglieder, sondern in Halifax habe ich einmal den schönen Satz gehört, wenn die Kirche ein Club ist, dann ist die Kirche der einzige Club, der für jene da ist, die noch nicht zu ihm gehören. Man bekommt ein missionarisches Denken, dass man nicht mehr zuerst an seine eigenen Leute denkt und sein Handeln aus, was gefällt unseren Gläubigen sozusagen, sondern wie erreichen wir die Menschen, die noch nicht da sind. Und das ist auch ein Wesenselement. Damit das funktioniert, muss das Denken in einer Pfarrgemeinde sich verändern, eben aus einer bewahrenden Gemeinde eben eine missionarische Gemeinde machen. Im Englischen gibt es da das Schlagwort from maintenance to mission, also von der Bewahrung, von der Erhaltung zur Mission.
Der katholische Priester James Mellon aus Halifax in Kanada, der das Buch Divine Renovation geschrieben hat, stand nach seinem Theologiestudium in seiner ersten Pfarrei vor der gleichen Frage. und hat sich auf die Suche dann gemacht, welche Gemeinden weltweit wachsen, was wird dort anders gemacht und wie lassen sich Menschen zu einer persönlichen Beziehung zu Gott führen und welche Glaubensinhalte müssen wir wieder ganz neu von Grund auf vermitteln sollen.
Im Kern steht die Auseinandersetzung mit dem Grundauftrag Jesu im Evangelium, Matthäus-Evangelium 28, 18 bis 20, wo Jesus eben direkt seinen Jüngern sagt: Geht hinaus in alle Welt und macht alle Menschen zu meinen Jüngern und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dieser sogenannte große Auftrag, dieser Missionsauftrag Jesu, der wird ernst genommen und zwar, würde ich fast sagen, radikal. Man setzt Prioritäten. Und das hat eben James Mann in seiner Gemeinde deutlich gemacht. Also es gibt genau drei Prioritäten, die man bei Divine Innovation so richtig im Fokus hat. Nämlich, das erste ist die Priorität der Evangelisierung, Menschen zu Jesus zu führen, Menschen in die Jüngerschaft zu führen, Jünger zu machen, wie es bei Jesus im Evangelium ja heißt. Die zweite Priorität, da haben wir schon ein bisschen uns damit beschäftigt, ist eben die Leiterschaft, eine möglichst gute Art, auch in einer Gemeinde Menschen in ihren Charismen zu fördern und sie zu einer missionarischen Jüngerschaft hinzuführen. Und die dritte Priorität ist eben der Heilige Geist, dass wir nicht aus uns heraus handeln, sondern ständig neu die Frage stellen, was will der Heilige Geist uns zeigen? Welche Wege will Gott uns führen? Und nicht so sehr, was ist uns jetzt gerade eingefallen, sondern so immer wieder auch im Gebet das Ganze zu verwurzeln. Und mit diesen drei Prioritäten bekommt eben die ganze Pfarrarbeit eine Vision, eine Richtung, eine Zielrichtung. Eben aus Konsumenten Jünger machen, Menschen in die Jesusbeziehung bringen, in die Jüngerschaft. Und bekommt, wenn ich wieder weiß, was wirklich wichtig ist, was Jesus eigentlich von uns wollte, wenn wir unterscheiden können zwischen dem erstrangigen, prioritären und dem zweitrangigen, tun wir uns auch in der Pfarrei wesentlich leichter, eine klare Linie zu gehen und eben dann auch entsprechend vorwärts zu kommen.
Thank you.
Wir sind zurück in der Sendung mit Pfarrer Bernhard Hesse aus dem Allgäu. Er ist der Experte für ewige Anbetung und spricht über Divine Renovation. Dieses Buch ist vom katholischen Priester James Mellon aus Halifax in Kanada. Jetzt freuen wir uns auf die weiteren Gedanken von Pfarrer Bernhard Hesse. Herr Pfarrer Bernhard Hesse, es gibt sicher viele Beispiele, die Sie nennen können, die sich bewährt haben. Welche Best-Practice-Beispiele gibt es hier?
Wir haben schon von Alpha Life gesprochen. Das ist sicher eines der wichtigsten Best-Practice-Dinge, mit denen man auch anfangen kann. Egal, was sonst schon in einer Pfarrei für Realitäten da sind, Alpha kann man irgendwo immer beginnen, selbst noch außerhalb der Pfarreistrukturen. Dann geht es natürlich im Wesentlichen darum, dass wir eben diese Kultur ein Stück verändern. Und da beim Best Practice kann ich euch zum Beispiel ein bisschen erzählen, wie wir es jetzt, was sich bei uns entwickelt hat, vor allem in der Corona-Zeit interessanterweise, dass eben junge Leute, die Alpha-Kurse mit uns auch gemacht haben und die dadurch in ihrem Glauben auch gewachsen sind, begonnen haben, sich zu Gedanken zu machen, wie wir am Sonntag den Sonntag gestalten können, damit Menschen sich neu auch von Jesus und vom Gottesdienst auch eben angezogen fühlen. Und sie haben einen missionarischen Sonntag uns vorgeschlagen. Das ging ganz von der Jugend aus. Ich habe niemanden etwas darum gebeten. Das haben die Jugendlichen dann gespürt. Wir müssen was den Sonntag missionarischer gestalten. Da war dann die Idee, wir nennen das jetzt Highlight Sunday, dass man am Morgen um 9.30 Uhr erst einmal mit einem guten, qualitativ hochstehenden Frühstück beginnt, das Jugendliche vorbereiten. Und dass wir teilweise sogar im Freien gemacht haben, wegen Corona, wenn es erlaubt war, auch in den Räumen, die wir haben. Und nach diesem Frühstück, wo wir die Menschen einfach willkommen heißen, das ist eben die Willkommenskultur, die Menschen nehmen, wie sie sind, keine Forderungen, keine moralischen Ansprüche stellen, sondern einfach sie mal nehmen, so wie sie sind. Und dann werden sie in ein Highlight eingeladen. Das ist in der Regel ein Vortrag gewesen zu einem Glaubensthema oder ein Zeugnis, auch über einen Glaubensweg eines Menschen. Und dieses Highlight dauert normalerweise bis zu einer Stunde, wo eben ein bisschen inhaltlich etwas den Menschen angeboten wird. Und das Ganze wird dann mit Lobpreis noch etwas umrahmt und ergänzt. Und dann feiern wir miteinander eine ganz normale katholische Sonntagsmesse mit einer schönen Musik untermalt, nicht immer der gleichen. Wir haben ein bisschen auch Variationen, manchmal mehr traditionell klassisch, manchmal sehr mit schöner Lobpreismusik, also auch ein bisschen verschiedene Formen. Und das Ganze rundet dann, eben diese Messe rundet dann diesen Sonntag ab. Und da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, wie sich die Menschen schon durch dieses Frühstück und dann eben durch die anderen Angebote, da sind dann auch noch Jugendangebote, Kinderprogramm, da gibt es dann auch Beichtgelegenheit, da sind dann noch Gebetsangebote mit verbunden und weiteres, dass sie in diesem Ambiente sich ganz neu zu Hause fühlen. Und da hatten wir durchaus auch schon sehr schöne Begegnungen mit Menschen, zum Beispiel auch gerade Eltern von Erstkommunionkindern oder Firmlingen, die wir dann auch mit dazu eingeladen haben, die sich ganz neu in unserer Gemeinde dadurch beheimatet haben. Also das ist so eines der schönsten Best-Practice-Beispiele, die wir jetzt hier in den letzten Jahr, eineinhalb Jahren hier in St. Anton in Kempten erleben durften.
Sehr schön. Die Willkommenskultur ist ja auch ein Thema. Wie habt ihr das erlebt?
Wir haben ganz normal begonnen, schon vor längerem, mit einem Begrüßungsdienst, dass einfach die Leute, die zum Gottesdienst kommen, auch persönlich begrüßt werden, auch persönlich verabschiedet werden. Das Entscheidende ist, dass jeder Mensch sich wahrgenommen fühlt. Wir merken mehr und mehr, dass heutzutage die Menschen jetzt sowieso durch Corona natürlich auf Distanz leben, auch gerade bei uns in der Stadt. Im Dorf mag es manchmal ein bisschen noch anders sein, aber in den Städten ist eine große Anonymität da, und dass sie wenigstens in der Kirche, im Gottesdienst spüren, dass sie hier wirklich willkommen sind. Und wir haben auch sehr schönes Echo. Bei uns ist eigentlich immer jemand da, das ist auch nochmal durch die Anbetung bedingt. Wir haben ja 24-Stunden-Anbetung, deswegen gibt es dann immer jemanden, der in der Anbetung ist. Und wenn man in die Kirche kommt und auch in die Anbetungskapelle geht, dann ist da jemand. Und natürlich ist Jesus da, aber es ist auch nochmal ein Mensch da. Und oft ist nicht nur einer da, das sind mehrere da und die kommen ja auch und die gehen, sodass man sich auch mal außerhalb der Kapelle dann mit diesen Menschen auch unterhalten kann, dass wir auch mal generell in unserem Kirche schauen, wer ist denn gerade drin, sucht jemand was. Also wir als Gesprächspartner einfach da auch zur Verfügung stehen als Gemeinde und so mal schon eine Willkommenskultur haben. Es spielt auch eine wichtige Rolle, dass wir dann natürlich zum Beispiel Beichtangebot haben. Bei uns gibt es jeden Tag eine Stunde Beichtgelegenheit normalerweise, wo Menschen in ihren Fragen gerne auch kommen können, natürlich auch. Nicht nur bei der Beichte, auch bei Seelsorgegesprächen. Wir sind zwei Priester, die diesen Dienst auch ausüben können. Das macht es uns auch etwas leichter, da eine ziemliche konstante Gegenwart auch zu leben. Das spielt offensichtlich bei den Menschen eine positive Rolle. Ja, also Willkommenskultur beginnt schon beim ganz Banalen. In Halifax haben wir erlebt, die haben einen relativ großen Parkplatz vor der Pfarrkirche. Und sie haben aber ihre Leute angewiesen, dass die Gläubigen, die schon zur Gemeinde gehören, ihre Autos immer möglichst weit weg parken, sodass die Parkplätze direkt vor der Kirche immer für die Neuankömmlinge frei sind. Und auch die haben einen Ordnerdienst am Parkplatz, einen Begrüßungsdienst am Parkplatz, sodass dann, wenn Autos kommen, die sie nicht kennen und vielleicht auch schon sehen, dass es Leute sind, die eben noch nicht so ganz bei ihnen zu Hause sind, dass die auf diese besonderen, auf die nahen Parkplätze eben gewiesen werden und dann eben auch schon vom Auto an begrüßt sind. Da gibt es so eine kleine Herausforderung in Halifax, in der Pfarrei dort. Jeder Gläubige soll mindestens 6-mal angelächelt worden sein, bevor er in der Kirchenbank sitzt. Das ist eine hohe Anforderung. Wir schaffen es jetzt noch nicht so. Wir haben auch ein bisschen mehr Probleme noch mit dem Parkplatz, weil wir in der Stadt auch sind, wo es nicht so viele Parkplätze gibt. Aber die Idee ist tatsächlich die, dass jeder Ankömmling sich von Anfang an einfach mit offenem Herzen empfangen fühlt.
So wie ich verstanden habe, ist ein Kernelement dieses Divine Renovation, dass man vom geistlichen Konsumenten hin zu einem reifen Christen mit der Bereitschaft zur Nachfolge sein kann. Wie lässt sich das machen? Was könnt ihr dazu beitragen?
Wir haben eines unserer Ziele ist ja, dass wir aus Konsumenten Jünger machen. Aber Jünger machen heißt ja auch, dass wir einen Weg mit denen, dass jeder Einzelne einen Weg geht. Ich auch. Das ist ja nicht so, dass wir andere, sondern immer auch von uns selbst ausgehen. Und dafür brauchen wir natürlich dann erstens mal Zeit zum Gebet. Bei uns ist es eben kombiniert eben mit der Anbetung. Jeder, der bei uns mitarbeitet, ist eigentlich in irgendeiner Weise in unserer 24-7-Anbetung mit dabei. Manche haben sich verpflichtet, manche gehen selbst sonst rein. Und das andere ist dann, dass wir natürlich auch zusätzliche Glaubenskurse machen. Wir haben jetzt zum Beispiel kürzlich vor, dass wir einen intensiven Glaubenskurs machen für die Inhalte auch des katholischen Glaubens. Es gibt dann natürlich noch verschiedene Gebetsgelegenheiten mit Lobpreis und Anbetung und solchen Dingen, die während der Woche regelmäßig stattfinden, wo jeder Einzelne einen intensiven Glaubensweg für sich geht und eben immer wieder andere einlädt, dass er dieses Einladen, dieses missionarische Element einfach einübt. Aber wie gesagt, hauptsächlich funktioniert das auch über Alpha. Wir haben dann auch noch, es gibt auch so Hauskreise bzw. Zellgruppen, wie wir die nennen, wo man dann sich auch fester einklingt, um einen beständigen Glaubensweg über ja, jede Woche, wöchentlich, regelmäßig zu gehen.
Sie sind der Spezialist der ewigen Anbetung. Welche Rolle und Stellenwert nimmt dies im ganzen Konstrukt bei Divine Renovation ein?
Ein bisschen habe ich es, denke ich, schon erwähnt. Auch James Mellon hat in seiner Gemeinde St. Benedikt, wo er jetzt momentan nicht mehr Pfarrer ist, da gibt es schon Nachfolger, er hat schon eine neue Gemeinde übernommen, aber da hat er eine Kapelle auch, wo immer wieder mal Anbetung ist und er hat es einmal so schön formuliert: This is my engine room, das ist mein Maschinenraum. Also in Divine Innovation versteht man, dass die Begegnung mit dem lebendigen Gott tatsächlich ein Wesenselement ist. Weil eben nicht wir erneuern etwas, nicht wir machen was, wir lassen uns von Jesus in den Dienst nehmen, wir bauen eine Liebesbeziehung zu Jesus auf oder wir lassen uns von Jesus in seine Liebe hineinnehmen. Und das ist, denke ich, sogar der Schlüssel. Überhaupt spielt ewige Anbetung in der Erneuerung weltweit die entscheidende Rolle. Man kann fast generell sagen, nur da, wo ewige Anbetung gefördert wird, findet auch Erneuerung statt. Das ist irgendwie auch eine Gnade der Gegenwart. Das hat mit der Jesusbeziehung zu tun. Als Katholik kann ich nirgendwo so stark in die Jesusbeziehung eintreten, wie in der ewigen Anbetung, die ja letztlich die Messe verlängert und wo ich dann persönlich verstehe, dass dieser Jesus mich liebt, mir sich mitteilt, mit mir in einer Du-Beziehung letztlich lebt. Und das macht den Unterschied auch für die Erneuerung.
Herr Pfarrer Hesse, wo bekommt man jetzt mehr Informationen über die Wine Renovation?
Also zunächst einmal, die Bücher kann man wärmstens empfehlen. Das eine ist ja in Deutschland inzwischen schon weit verbreitet. Das erste Buch von James Mann, Wenn Gott sein Haus saniert, die habe ich schon erwähnt, im D&D Verlag erschienen. Das bekommen Sie überall im Buchhandel. Es gibt ein zweites Buch von James Mann, das bisher noch nicht übersetzt ist. Wer Englisch kann, lohnt sich trotzdem zu lesen, Beyond the Parish. Also das ist so ein bisschen gedacht, was dann über die Pfarrei noch hinausgeht. Auch unter dem Titel Divine Innovation, Beyond the Parish. Dann kann man Bücher auch finden zu Alpha oder eben auch, wie man dann Divine Innovation nochmal konkret in der Pfarrei einführt. Auch da gibt es Hilfen, alles auch bei dem D&D Verlag. Und dann kann man zu so Konferenzen gehen. Jetzt unter Corona war ja vieles nur online möglich, aber da hat es auch einiges schon gegeben. Aber es sind jetzt auch schon wieder einige Präsenzveranstaltungen geplant. Unter anderem kommt James Mann im Februar sogar zu uns nach Deutschland. Da hat er einen Vortrag in einem freikirchlichen Kongress, Willow-Kongress in Leipzig am 12. und bis zum 14. Februar findet der statt. Da kann man James Mann persönlich begegnen. Er kommt auch nach Holland im März. Da gibt es eine Divine Renovation-Konferenz, wohl mehr englischsprachig dann. Und ansonsten wird es sicher wieder Online-Sachen geben. Man kann im Internet sehr viele Webinare oder eben auch Vorträge von James Mann auf YouTube noch nachhören, die er im deutschen Sprachraum auch gehalten hat. Es gab auch vor 2 Jahren, glaube ich, war James Mann auch in Einsiedeln in der Schweiz. Ich nehme an, dass da auch noch Vorträge oder Materialien irgendwo vorhanden sind. Also ich denke, davon gibt es eine ganze Menge schon an Angebot.
Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Hesse. Möchten Sie noch ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten?
Ja, ich will eigentlich immer den Leuten nur Mut machen zu lernen. Manchmal sind wir ein bisschen fixiert auf das, was wir kennen, was uns lieb ist. Das ist ja schön und recht. Aber ich denke, wir haben als Katholiken, als Christen immer die Verpflichtung, auch ein wenig über den Tellerrand hinauszuschauen und von anderen zu lernen, was woanders auch Frucht bringt. Und ich glaube, gerade bei Divine Innovation kann man heute sehen, dass da eine weltweite Bewegung, das sind bestimmt schon über 1000 Pfarrgemeinden miteinander auch vernetzt und unterwegs und sehr fruchtbar in der Erneuerung, dass man solche Dinge sich anschaut. Dann kann man immer wieder seine eigenen Rückschlüsse nochmal treffen. Wie kann ich das anwenden? Was bedeutet das für mich? Aber ich finde, jeder Katholik, jeder Christ, ja, vor allem auch jeder Priester, ist irgendwie auch moralisch fast verpflichtet zu lernen, denn sonst bin ich kein Jünger. Ein Jünger ist immer ein Lernender. Und als solcher, denke ich, kann man dann auch entdecken, dass es viel mehr oft schon an Leben auch gibt, was wir gar nicht wahrnehmen, wenn wir nur auf unsere eigenen Situationen oft schauen.
Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Hesse. Würden Sie uns noch abschließende priesterliche Segen spenden?
Ja, gerne. So bitten wir. Herr, wir bitten dich jetzt erst einmal noch darum, um den Segen für die Erneuerung unserer Kirche in der Schweiz, in Mitteleuropa, überall, wo wir zu Hause sind. Und wir bitten dich, dass du uns auch die neuen Wege, die du uns da zeigst, so erkennen lässt, dass wir sie auch in unserem Leben umsetzen können. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Segne und behüte euch und alle, die euch anvertraut sind, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit, Amen. Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Bernhard Hesse, für diesen schönen Beitrag über Divine Renovation, und Radio Gloria wünscht Ihnen und der ganzen Gemeinde, dass Sie mit dieser Sendung wieder viele Herzen zurück zur katholischen Kirche führen dürfen. Und nochmals ein Deo gracias nach Kempten und Gottes Segen. Alles Gute.
Ebenfalls Gottes Segen Ihnen, Frau Marti, liebe, und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche Ihnen allen eine ganz segensreiche Zeit.
Das war die Sendung mit Pfarrer Bernhard Hesse über Divine Renovation. Er hat gesprochen über das Buch, das vom katholischen Priester James Mellon geschrieben wurde von Halifax. Und Sie können diese Sendung nochmals nachhören, entweder unter Podcast www.radiogloria.ch oder Sie können eine CD im Studio in Waldeck bestellen. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche reicher Gottessegen, Ihre Andrea Marti.